Faszination für gefährliche Männer in Haft. Das Interesse mancher Frauen an potenziell gefährlichen Männern mit extremen Persönlichkeitseigenschaften geht sogar so weit, dass sie sich gezielt einen inhaftierten Mann als Partner aussuchen. Da sie sich selbst und ihre Familie mit dieser Partnerwahl in Gefahr bringen, erscheint diese Entscheidung kaum nachvollziehbar. Der Wunsch nach einer Beziehung mit einem gefährlichen Mörder oder Vergewaltiger kommt zwar selten vor, aber immer noch überraschend häufig, wenn wir uns beispielsweise die Fanpost von berühmten Verbrechern ansehen. Besonders brutale Serienmörder wie beispielsweise Ted Bundy, Ricardo Ramirez, der Night Stalker, Charles Manson oder der Massenmörder Anders Breivik erhielten ganze Berge an Liebesbriefen von Frauen, die sich zu ihnen hingezogen fühlten. Manche Verehrerinnen heirateten diese gefährlichen Männer sogar. Hinter dem Interesse an gefährlichen Menschen kann sich eine von der Norm abweichende sexuelle Neigung verbergen, die sich Hybristophilie nennt. Menschen mit dieser Vorliebe fühlen sich von Gewalt und Sexualstraftätern in sexueller Weise erregt. Von dieser Neigung sind Frauen häufiger betroffen als Männer. Dies hat wahrscheinlich mit der bereits beschriebenen Evolutionstheorie zur Partnerwahl zu tun. Gewalttätige Männer, die bereits einen anderen Menschen getötet oder verletzt haben, erscheinen als hypermaskulin. Sie haben unter Beweis gestellt, dass sie sich gegen andere Männer behaupten und ihre eigenen Interessen durchsetzen können. Das sexuelle Interesse an Straftätern, die ausschließlich Vergewaltigungen begangen und damit gezielt Frauen geschädigt haben, kann mit dieser Theorie der Hypermaskulinität allerdings eher nicht erklärt werden. Die Brutalität und das extreme Gewaltpotenzial sollten sich demnach schließlich nicht gegenüber Frauen oder Kindern entladen, sondern Schutz vor männlichen Angreifern bieten. Frauen, die dennoch mit einem inhaftierten Vergewaltiger liiert sind, betrachten ihren Partner oftmals als unschuldiges Opfer der Justiz oder verharmlosen seine Tat, indem sie beispielsweise dem Opfer die Teilschuld an dem Delikt geben oder das Sexualdelikt ihres Partners als einmaligen Ausrutscher betrachten. Über einen solchen Fall berichtete beispielsweise Elisabeth Pfister in ihrem Buch »Wenn Frauen Verbrecher lieben«, CH Links Verlag 2013. Die 41-jährige Bettina B. lernte über eine Kontaktanzeige den Gefangenen Hans Dieter kennen. Dieser wurde zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt, weil er ein 9-jähriges Mädchen vergewaltigt und ermordet hatte. Hans Dieter war zu diesem Zeitpunkt der Tat verheiratet gewesen, hatte ein Kind und arbeitete als Dachdecker. Er besuchte das Sommerfest eines Freundes, bei dem sich auch die 9-jährige Susanne, die Tochter einer Nachbarin, aufhielt. Das Mädchen war seit seiner Geburt geistig behindert. Ein Auge war aufgrund einer Sehkorrektur abgeklebt und es trug eine Brille. Arglos ließ sich Susanne von Hans Dieter zu einem nahegelegenen Feld führen. Dort vergewaltigte er das Kind und trat ihm danach wiederholt mit seinen Stiefeln ins Gesicht, was zu Susannes Tod führte. Der zuständige Gerichtsmediziner gab später an, dass er noch nie zuvor ein derart schlimm zugerichtetes Kind gesehen habe. Nach der Tat ging Hans Dieter zurück zum Fest. Seine Kleidung war blutverschmiert und er behauptete, dass er sich auf der Straße mit einem Kumpel geprügelt hätte. Erst später wurde bemerkt, dass das Mädchen verschwunden war. Noch in derselben Nacht wurde Hans Dieter festgenommen. Bettina, die zunächst als Brieffreundin mit Hans Dieter in Kontakt getreten war, hatte selbst eine 9-jährige Tochter mit einer Behinderung. Nach mehreren sonntäglichen Besuchen in der Justizvollzugsanstalt verliebten Bettina und Hans Dieter sich ineinander und wurden ein Paar. Beide wollten auch das Familienzimmer der Haftanstalt nutzen, um ungestört miteinander reden und intim sein zu können. Um die Genehmigung dafür zu erhalten, mussten sie ein Gespräch mit dem für Hans Dieter zuständigen Sozialarbeiter führen. Dieser wollte Bettina mit den Details des Verbrechens konfrontieren, das Hans Dieter begangen hatte, damit ihr klar wurde, mit wem sie sich dafür mehrere Stunden in ein Zimmer einschließen lassen würde. Zu seiner Überraschung wusste Bettina bereits, dass sich Hans Dieter an einem Mädchen vergangen und es totgetreten hatte. Als der Sozialarbeiter ihr weitere Details zur Tat berichtete, sagte sie, »Er ist so ein lieber Mensch. Ich traue ihm eine solche Tat gar nicht zu.« In einem Vermerk der Gerichtsakte hieß es, »Frau B. hat keine Angst vor dem Inhaftierten. Sie liebe ihn. Sie glaube, dass es sich bei dieser Tat um eine absolute Ausnahmesituation gehandelt habe.« Eine ähnliche Konstellation, geschweige denn eine Wiederholung, schließe sie aus. Das Paar bekam die Erlaubnis, das Familienzimmer, das einen Alarmknopf für Notfälle hatte, für mehrere Stunden ohne Aufsicht zu nutzen. Dies taten sie dann über 5 Jahre hinweg, insgesamt 74 Mal. Der Sozialarbeiter hatte einen positiven Eindruck von der Beziehung der beiden. Das Paar hätte einen herzlichen, aber nicht übertrieben gefühlvollen Umgang miteinander gehabt. An einem Sonntag, als das Paar abermals das Familienzimmer nutzte, überwältigte Hans-Dieter Bettina plötzlich, sodass sie nicht in der Lage war, den Alarmknopf zu drücken oder zu schreien. Spätere Rekonstruktionen der Tat ergaben, dass Hans-Dieter Bettina in einem vorausgeplanten Gewaltexzess getötet hatte. Laut Obduktionsbericht trat ihr Tod durch Strangulation ein. Der Sicherheitsbeamte, der nach Ablauf der genehmigten Zeit das Zimmer betrat, fand Bettinas Körper nackt und blutüberströmt unter einem Tuch vor. Die Leichenstarre war bereits eingetreten. Neben ihrer Leiche befanden sich der Griff eines abgebrochenen Steakmessers und ein Radmutterschlüssel mit Blut daran. Beide Gegenstände gehörten nicht zur Küchenausstattung des Besuchsraums. Die Analyse der Spermareste ergab, dass sich Hans-Dieter an Bettina vergangen hatte, als sie bewusstlos oder bereits tot war. Er selbst hatte sich nach dem Mord in suizidaler Absicht Verletzungen an den Unterarmen zugefügt, überlebte jedoch. Es fällt wahrscheinlich schwer nachzuvollziehen, warum sich Bettina auf einen Mann eingelassen hatte, der ein Kind im Alter ihrer eigenen Tochter brutal vergewaltigt und getötet hatte. Für die meisten Menschen sind solche extremen Gewalttaten unbegreiflich und sie können sich nicht in die Motivlage des Täters hineinversetzen. So ist es wahrscheinlich auch Bettina ergangen. Sie nahm Hans-Dieter als einen attraktiven, sympathischen und warmherzigen Mann wahr, in den sie sich verliebte. Die grausame Straftat konnte sie nicht mit ihrer Wahrnehmung von Hans-Dieter in Einklang bringen, sodass sich bei ihr ein Gefühlszustand einstellte, der als kognitive Dissonanz bekannt ist. Das Phänomen der kognitiven Dissonanz bildet sich aus, wenn ein Mensch unterschiedliche, schwer vereinbare Gedanken, Gefühle und Wahrnehmungen zu einer Person oder einem Sachverhalt hat. Dieser Gefühlszustand ist unangenehm, sodass wir danach streben, die kognitive Dissonanz zu reduzieren. Bettina versuchte, die widersprüchlichen Informationen über Hans-Dieter für sich aufzulösen, indem sie die von ihm begangene Tat als etwas Einmaliges und nicht zu Hans-Dieter gehörendes einordnete. Mit dieser Interpretation fühlte sie sich sicher und konnte die Liebesbeziehung zu ihm aufrechterhalten. Eine Recherche zu forensisch-psychologischen Themen wie Psychopathie oder gefährliche sexuelle Fantasien hätte ihre Entscheidung bezüglich Hans-Dieter vielleicht beeinflusst. Vielleicht hätte sie mit diesem Wissensstand zuerst allein mit dem Sozialarbeiter von Hans-Dieter gesprochen, Details zur Biografie und Persönlichkeit ihres Freundes erfahren und wäre dann zu dem Schluss gekommen, die Beziehung zu ihm zu beenden bzw. erst gar nicht aufzunehmen. Neben der sexuellen Anziehungskraft von extremer männlicher Dominanz gibt es noch weitere Gründe, warum sich Frauen zu Verbrechern hingezogen fühlen. Die US-amerikanische Journalistin Sheila Eisenberg hat mehrere Frauen interviewt, die mit wegen Mordes verurteilten Straftätern liiert waren. Eisenberg betonte, dass die Frauen den unterschiedlichsten sozialen Schichten angehörten und verschiedenste Bildungsniveaus besaßen. Einige der Frauen waren ohne Vater aufgewachsen, zum Beispiel durch Scheidung, Tod oder in Form von häufiger Abwesenheit, aus Desinteresse oder wegen Drogen- und Alkoholabhängigkeit. Im Erwachsenenalter machten sie häufig schlechte Erfahrungen mit Männern. Ihre Beziehungen waren oftmals von Missbrauchs- und Gewalterfahrungen geprägt. Eisenberg schlussfolgerte daraus, dass sich diese Frauen begünstigt durch die Abwesenheit des Vaters zu extrem dominanten Männern hingezogen fühlten. Der Mangel an einer männlichen Bezugsperson in der Kindheit wurde im Erwachsenenalter bei den Betroffenen quasi überkompensiert. Mit der Wahl eines inhaftierten Verbrechers konnten sie mit einem sehr dominanten Mann zusammen sein, ohne befürchten zu müssen, dass er sie misshandeln, missbrauchen, betrügen oder kontrollieren könnte. Einige Frauen haben selbst narzisstische Persönlichkeitszüge oder neigen aufgrund von einer Art Helfersyndrom dazu, sich hingebungsvoll für benachteiligte Personen einzusetzen. So konnte Sheila Eisenberg beobachten, dass viele der Frauen, die mit inhaftierten Mördern liiert waren, gläubige Christinnen waren. Sie antworteten auf Kontaktanzeigen der Gefangenen, um eine Brieffreundschaft mit ihnen aufzunehmen. So kümmerten sie sich um die aus der Gesellschaft Verstoßenen und boten ihnen Freundschaft, Fürsorge und Nächstenliebe an. Wahrscheinlich waren die meisten dieser Frauen den extrem gefährlichen Persönlichkeiten nicht gewachsen und bemerkten nicht, dass sie Opfer psychopathischer Manipulation wurden. Stattdessen verfingen sie sich immer tiefer in dem Beziehungsgeflecht mit dem Gefangenen. Die Narzisstinnen unter ihnen gaben sich Rettungsfantasien hin, in denen sie einen gefährlichen Mann geheilt oder gezähmt hätten. In ihren Augen hatte sich der Mörder, der als Kind nie geliebt wurde, durch ihre Liebe zu einem herzensguten Menschen entwickelt. Bereits während meiner Doktorarbeit interessierte ich mich dafür, wie Frauen ihre Beziehung zu einem inhaftierten Mann wahrnehmen, und führte eine Studie dazu durch. 96 Frauen, die einen inhaftierten Partner hatten, sollten einen Fragebogen zu Liebesstilen ausfüllen, und ich verglich deren Ergebnisse mit denen von 96 Frauen, die eine Partnerschaft mit einem nicht inhaftierten Mann führten. Hinsichtlich Alter und Beziehungsdauer unterschieden sich die beiden Gruppen der befragten Frauen nicht. Der Fragebogen umfasste 4 verschiedene Liebesstile. Erstens Eros, die romantische Form der Liebe, die sich durch Leidenschaft, tiefe Verbundenheit und das Gefühl der wahren Liebe auszeichnet. Zweitens Storge, die freundschaftliche Form der Liebe, bei der es um gegenseitiges Interesse, aber weniger um Leidenschaft geht. Drittens Mania, die besitzergreifende und obsessive Form der Liebe, die durch extreme Schwankungen im Wechsel zwischen Eifersucht und Leidenschaft gekennzeichnet ist. Viertens Agape, die altruistische Form der Liebe, bei der man sich selbstlos dem Partner gegenüber verhält. Die Liebesstile stammen aus dem Marburger Einstellungsinventar für Liebesstile, MEIL, das noch 2 weitere Stile enthält, die ich in meiner Studie jedoch nicht abgefragt habe, nämlich Ludus, spielerische Form der Liebe, und Pragma, pragmatische Form der Liebe. Die Gruppe der Frauen, die mit einem inhaftierten Mann eine Beziehung führten, hatte im Vergleich zu der anderen Gruppe in 2 Liebesstilen besonders starke Ausprägungen, Eros und Agape. Dieses Ergebnis bestätigte die vorherigen Beobachtungen von Sheila Eisenberg und auch den Ansatz aus der Evolutionstheorie, dass sich Frauen vor allem sexuell und auf eine romantische Weise zu diesen Männern hingezogen fühlten, Eros. Die Frauen schätzten wahrscheinlich die besonders männlichen Attribute ihrer Partner und fanden sie sexuell anziehend. Aber auch der Aspekt der altruistischen Aufopferung für die inhaftierten Männer spiegelte sich in den Ergebnissen wider, Agape. Dieses Ergebnis passt zu Sheila Eisenbergs Beobachtung, dass viele der Frauen mit inhaftierten Partner Christinnen sind und oder helfen möchten. Frauen, die mit Männern in Haft liiert sind, betonen oftmals, wie gefühlvoll und romantisch die Beziehung sei. Sie würden handgeschriebene Liebesbriefe von ihm erhalten und am Telefon sowie bei Besuchen im Gefängnis einem einfühlsamen Zuhörer begegnen. Wegen der unumgänglichen räumlichen Distanz können sie all ihre Wünsche und Vorstellungen in den inhaftierten Mann hineinprojizieren. Dabei wird das verzerrte Idealbild, das sie von ihm haben, kaum korrigiert, da sie keinen Alltag mit ihm erleben und kaum mitbekommen, wie er mit anderen Menschen interagiert. Viele der Betroffenen leben in der trügerischen Illusion, dass der Inhaftierte der ideale Lebenspartner für sie sei und malen sich eine rosige Zukunft mit ihm nach der Haftentlassung aus. Doch das Märchen des harmonischen Zusammenlebens mit dem aus der Haft entlassenen Romantiker wird zum Albtraum, wenn er seine sexuellen Perversionen an seiner Partnerin oder deren Kindern auslebt, sie belügt, bestiehlt, schlägt oder gar tötet. Sicher, nicht jeder Inhaftierte ist automatisch gefährlich, und Menschen in Haft oder ehemalige Gefangene haben grundsätzlich eine zweite Chance und auch eine erfüllende Partnerschaft verdient. Allerdings sollten Frauen, die eine Beziehung mit einem Inhaftierten eingehen, zu ihrer eigenen Sicherheit zumindest ein beratendes Gespräch mit einem Mitarbeitenden der Justizvollzugsanstalt führen und dabei, in Absprache mit dem Inhaftierten, transparent über die begangenen Straftaten aufgeklärt werden. Noch besser wäre es für die Betroffenen, die Gerichtsurteile und damit die ungeschönte Version der Geschehnisse zu lesen. Betroffene Frauen sollten sich auch mit dem Konzept der Psychopathie vertraut machen, um zu verstehen, dass bei Psychopathen ein hohes Risiko eines Rückfalls besteht. Nur so hat die Frau die Möglichkeit, sich ihr eigenes Urteil über die Persönlichkeit des Mannes und die potenzielle Gefahr für sie und ihre Angehörigen zu bilden.